Wir befinden uns in einer neuen Predigtreihe seit heute. Die heißt So viel mehr und warum, das erfahrt ihr hoffentlich im Lauf der Predigt. Es wird 3 Sonntage gehen und heute beschäftigen wir uns mit der Frage, warum kam Jesus auf die Welt? Warum kam Jesus auf die Welt? Offene Frage, irgendwelche Antworten? Bitte? Zu retten, zu erlösen, weil er uns liebt. Genau. Bitte? Zeigen, wie Gott ist. Genau. Das ist gut, das ist richtig, das stimmt. Wir werden später nochmal weiter auf die Frage eingehen. Zuerst möchte ich mit euch den Bibeltext lesen. Der steht in Kolosser 1, 15 bis 20. Oh nee, sogar schon ab 12. Und zwar steht da, freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Und ich habe mich die letzten Tage mit dieser Bibelstelle beschäftigt und ich habe sie heute Morgen im Gebet nochmal vorgelesen und plötzlich dachte ich, was habe ich diese Stelle die ganze Zeit gelesen? Es war plötzlich nochmal, das ist so wahnsinnig, was da drin steht. Ich war heute Morgen, obwohl ich 3 Tage mich jetzt die ganze Zeit damit beschäftigt habe, war sie heute Morgen nochmal so, als hätte ich sie zum ersten Mal gelesen. Ich habe angefangen, einfach zu staunen, was hier drin steckt. Und ich glaube, dass wir nicht ansatzweise dahinter kommen, was das bedeutet. Jesus kam, um zu retten. Jesus kam, um zu erlösen. Jesus kam, um uns den Vater zu zeigen. Das steht auch alles hier in dieser Bibelstelle drin. Und das ist absolut richtig. Jesus kam, um uns zu retten. Das lesen wir hier in den ersten Versen. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Das ist absolut wahr und das ist eine Wahrheit, die unser Denken eigentlich zum Explodieren bringen müsste. Gott selbst hat sich total niedrig gemacht. Er ist klein geworden. Und das hören wir so oft. Und ich habe mir gestern gedacht, dass irgendwie, ja, wir wissen genau, der große Gott wurde kleiner Mensch, aber irgendwie fehlt mir die Relation. Was bedeutet das überhaupt? Und ich habe so in meinen grauen Zellen gegraben und irgendwie kam mir eine Situation aus einer Biografie von Rhys Howells in Erinnerung. Ich weiß nicht, vielleicht hat der eine oder andere die schon gelesen. Es war ein ziemlich krasser Typ, sehr charismatisch, kann man sagen. Und zwar hatte er einen großen Ruf im Bereich Fürbitte. Das heißt, Gott hat ihn dazu berufen, für andere einzutreten und für andere zu beten, und zwar intensivst. Und er hat nicht einfach nur diese Menschen, für die er beten sollte, sich in den Kalender eingetragen, hat sich hingesetzt und gebetet, sondern er hat sich selbst ihnen gleich gemacht. Er hatte eine Phase, da sollte er für Menschen auf den Reisfeldern in China beten, weil die ja einfach so arm waren und so weiter. Und er hat nicht nur einfach angefangen, sich für sie einzusetzen und vor Gott zu bitten, sondern er fing an, jeden Tag nur noch 2 Mahlzeiten zu essen. Und zwar morgens eine Schüssel Reis und abends eine Schüssel Reis. Und das fand ich ziemlich krass, dass dieser Typ, bevor er anfängt oder wenn er anfängt, für diese Menschen zu beten und für sie einzutreten, dass er sich ein Stück weit zu einem von ihnen macht. Das hat er getan, indem er sich solidarisiert hat. Er wollte für ihren Hunger beten, er wollte beten, dass sie Nahrung bekommen. Und er hat deshalb gesagt, die liegen mir so am Herzen, ich mache mich in diesem Bereich zu einem von ihnen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, die nächsten paar Monate und Jahre, jeden Tag 2 Schüsseln Reis, da kriege ich ziemlich schlechte Laune und es ist für mich eine unglaubliche Herausforderung. Also die Fastenzeit steht vor der Tür, da kommen wir später noch drauf. Ich esse sehr gerne. Dieser Mensch hat es ernst genommen und dieser Mensch hat sich selbst begrenzt, um für diese Menschen zu beten. Jetzt stell dir vor, wie schwer fällt es dir, darüber nachzudenken, ein Jahr lang nur Reis zu essen, 2 am Tag. Und wie unglaublich viel krasser war es für Gott, der in sich zufrieden ist, der dreieinige Gott, dem nichts fehlt an Gemeinschaft, der zufrieden ist, glücklich, der nichts braucht, der alle Fülle in sich hat. Wie unglaublich krass ist es für diesen Gott zu sagen, okay, ich mache mich wirklich klein. 2 Schüsseln Reis am Tag ist nichts im Vergleich die nächsten paar Jahre. Gott selbst, der alle Macht hat, wir haben in dieser Stelle darüber gelesen, hat sich wirklich herabgeneigt und hat auf seine Vorzüge als Gott verzichtet. Und Jesus kam und hat 30 Jahre lang grob hier gelebt als Mensch. Er hat sich kleiner gemacht, als Rees House es getan hat, als er 2 Schalen Reis am Tag gegessen hat. Es ist einfach, ja, es ist Wahnsinn. Gott macht sich klein und er bringt wirklich ein Opfer. In den Versen 15 bis 17 steht, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige, Herrscher, Mächte, Gewalten, das ganze Universum. Er war vor allem da und alles besteht durch ihn. Das ist ein Downgrade, wenn Gott Mensch wird. Dieser große Gott hat sich wirklich klein gemacht. Und er kommt nicht nur, macht sich klein und wird Mensch und lebt dann als König hier. Das wäre schon krass, ein Downgrade. Er wird Zimmermann, er wird Handwerker. Er wird Bauarbeiter vorne an der Rheinauer Straße. Und er verzichtet auf ein angenehmes Leben. Er hatte alles und er verzichtet darauf. Und er sucht sich 12 Typen, die alle ein bisschen schräg drauf sind. Und er zieht umher und er hat nicht mal eine feste Bleibe. Und er erlebt so einige Dinge. In die eine Stadt kommt er und sie jubeln total. Und die nächste Stadt kommt er und sie greifen nach den Steinen und wollen ihn umbringen. Und am Ende wird er von seinen Freunden verraten und verlassen. Und er geht ans Kreuz, so klein macht sich unser Gott. Überleg dir mal kurz, wann dir das letzte Mal Unrecht getan wurde, ob groß oder klein. Irgendjemand hat dich vielleicht beschuldigt für was du nicht getan hast oder dir irgendwas unterstellt. Mir fallen da ständig Sachen ein. Und wie fühlst du dich dabei? Was für Gefühle kommen so in dir hoch? So, jemand hat dir Unrecht getan, jemand hat was gesagt, was ja gar nicht stimmt. Was ist deine erste Reaktion? Das ist meine. Meine Reaktion, wenn mir sowas geschieht, ist, ich bin gekränkt. So, ich bin beleidigt, stimmt überhaupt nicht, was nimmt er sich raus? Dann, ich fange an, mich zu ärgern, ich verteidige mich, das ist gar nicht so gewesen, ich will die Sache richtigstellen. Und dann fange ich an, mich zu beschweren bei anderen, wie das denn sein kann, dass mir so ein Unrecht getan wird. Und ich fühle mich im Recht. Vielleicht bin ich ja sogar im Recht. Aber was mir auffällt ist, da kommt ganz viel Ich drin vor. In meiner Reaktion, wenn mir jemand Unrecht tut, ist ganz viel Ich. Das sollte anders sein, denke ich mir. Ich sollte eigentlich anders behandelt werden. Und anders ist es bei Jesus. Als Jesus für dich und für mich ans Kreuz gegangen ist, da war diese Aufzählung nicht. Da hatte er nicht Ich im Kopf. Da hatte er was anderes im Kopf. Da hatte er Priska im Kopf. Da hatte er Benny im Kopf. Da hatte er Anna im Kopf. Das waren die Gedanken, die ihm im Kopf rumgegangen sind. Als Jesus am Kreuz hing, hat er nicht an sich gedacht und gedacht, wie ihm Unrecht getan wird, sondern als Jesus am Kreuz hing, da hat er deinen Namen im Kopf gehabt, weil er es für dich getan. Und das ist der Grund, warum Jesus auf diese Welt kam. Jesus kam, um für deine und für meine Sünden zu sterben und somit Rettung und ewiges Leben zu schenken. Das haben wir heute Morgen gesungen und das ist absolut genial. Und es ist absolut, ja, für mich nicht greifbar. Und das ist die Grundvoraussetzung für ein Leben mit Gott. Dass Jesus das getan hat, ist die Voraussetzung, dass du und ich, dass wir überhaupt in Gottes Nähe kommen können, dass wir überhaupt erleben dürfen, wie er uns liebt, dass wir überhaupt zu ihm sagen dürfen, du bist mein Vater, das ist die Grundvoraussetzung. Jesus selbst sagt in Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Was Jesus am Kreuz getan hat, schafft uns den Weg zum Vater und gibt uns ewiges Leben und Rettung und lässt uns sagen, aber Vater, mein lieber Vater. Jesus kam, um für deine und meine Sünde zu sterben. Das ist eine absolut geniale Botschaft, aber es gibt so viel mehr. Es gibt so viel mehr. Die Predigtreihe heißt so viel mehr. In den Versen 18 bis 20 steht, und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum, alles, das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Und das Wort, das hier steht, für versöhnen, ist das griechische Wort, Achtung, apokatalasso, ich lang geübt, apokatalasso, ist ein schönes Wort, das heißt versöhnen und alles wieder in die richtige Ordnung bringen. Also nochmal, und durch ihn das ganze Universum wieder in die richtige Ordnung zu bringen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, in der Regel mag ich Ordnung. Vor allen Dingen in meiner Wohnung habe ich es gern ordentlich. Viel schwieriger ist es, diese Ordnung auch zu halten. Deshalb habe ich in meiner Wohnung so ein paar Ecken. Ich muss aufpassen, dass es sich nicht ausdehnt und immer mehr werden. Ich habe so, ich nenne die Chaos-Ecken. Bei mir im Flur, hinter der Tür, unter der Garderobe, da ist ein Hocker. Das ist mein Chaos-Hocker. Das heißt, ich habe es gern ordentlich und sauber, aber da ich es nicht hinkriege, alles immer gleich wegzuräumen, habe ich einen Ort, wo ich einfach alles hinlege, was ich in diesem Moment nicht wegräumen möchte. Das sind Briefe, irgendwelche, ach, was weiß ich, Formulare, die man irgendwo hinlegen muss, eigentlich ablegen sollte, irgendwelche sortierten Ordner mit Register haben, aber man hat sie einfach nicht oder man hat sie und man denkt sich, ich will jetzt nicht an diesen Schrank gehen, um das rauszuholen, abzuheften, da bräuchte man ein Locher und überhaupt und dann müssen wir wieder auf und zu und so weiter. Deshalb gibt es in meiner Wohnung Chaos-Ecken, die ich lange ignoriere, bis es nicht mehr anders geht und dann mache ich ganz viel Ordnung. keine Ahnung, vielleicht auf die eine oder andere Weise habt ihr vielleicht auch so eure Chaos-Ecken. Tatsache ist, dass wenn man es geistlich sieht und vielleicht nicht mal nur geistlich, die ganze Welt eine einzige Chaos-Ecke geworden ist. Silkes Chaos-Ecke hoch 1 Milliarde. Wie auch immer. Wir sehen Krieg, wir sehen Zerstörung, alles ist in Unordnung geraten. Tatsächlich hat es mit 2 Leuten zu tun, ganz am Anfang, ganz, ganz, ganz früh, die Adam und Eva hießen. Bei denen fing alles an und seither ist diese Unordnung, diese Chaos-Ecke in diese Welt gekommen. Und vielleicht ist auch in deinem Leben so eine Chaos-Ecke oder vielleicht fühlt sich das bei dir an wie eine einzige Chaos-Ecke. Vielleicht sieht es bei dir ungefähr so aus. Ich hoffe, man sieht es. Oder vielleicht so. Das ist, ja, ich denke immer, mein Schreibtisch auf der Arbeit könnte mal aufgeräumt werden. So weit bin ich dann doch noch nicht. Auch meine Chaos-Ecken sind noch nicht in dieses Stadium gekommen. Aber es ist fast ermutigend zu sehen, wie viel da noch geht. Oder so, das ein oder andere Kinderzimmer, die einen kennen es vielleicht noch aus ihrer Zeit als Kind, die anderen jetzt als Eltern von ihren Kindern. Küche aufräumen nach dem Essen und Kochen, warum? Ja, und vielleicht da, ich weiß nicht, ob ihr den seht, da sitzt er, der Kleine, mitten in dem Chaos. Chaos. Die Welt ist in Unordnung geraten. Und vielleicht fühlt sich dein Leben an wie so eine Chaos-Ecke. Vielleicht ist dir das ganz bewusst, dass das Unordnung in deinem Leben ist. Und da finde ich es gut, ich möchte mal unsere deutsche Eigenschaft auch loben. Ich glaube, wir sind dafür bekannt, dass wir so ein ordentliches Volk sind. Und in diesem Sinne sind wir Jesus ähnlich. Jesus ist auch jemand, der Ordnung liebt. Ich sage nicht, dass er immer sein Zimmer aufgeräumt hat, aber Jesus ist derjenige, der in deinem Leben Ordnung schaffen möchte, der die Dinge, die durcheinander geraten sind, emotional, körperlich, der es wieder in die richtige Ordnung bringen möchte, der das wieder sortieren möchte, der dieses Chaos, was dir vielleicht durch den Kopf geht, wieder klar machen möchte. Jesus selbst sagt von sich, beziehungsweise zitiert in Lukas 4, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Jesus selbst, er war in der Synagoge, er durfte aus der Schrift vorlesen und er hat diese Stelle genommen. Und er selbst sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, ich heile zerbrochene Herzen, ich komme, um Befreiung auszurufen für die, die gefangen sind, um Blinde wieder sehend zu machen und um Zerschlagenen die Freiheit wieder in die Freiheit zu setzen. Und als Jesus es vorgelesen hat, hat er sich hingesetzt und hat gesagt, diese Schrift ist heute vor euren Augen in Erfüllung gegangen. Jesus sagt es selbst über sich selbst. Er ist derjenige, der zerbrochene Herzen heilt. Er ist derjenige, der körperlich heilt. Jesus ist gekommen, um uns zu retten. Jesus ist gekommen, um unsere Sünden zu vergeben. Und da gibt es so viel mehr. Jesus ist gekommen, um in deinem Ordnung, jetzt und hier, in dieser Zeit, Ordnung zu bringen. Er ist gekommen, um Kranke zu heilen. Er ist gekommen, um Herzen wieder ganz zu machen. Er ist gekommen, um diejenigen, die sich in Gefangenschaft fühlen, innerlich, da rauszuholen, deine Ketten zu sprengen Und er ist auch gekommen, um Leute tatsächlich aus dem Gefängnis zu holen. Wir sehen das ganz viel jetzt gerade in diesen im Nahen Osten, wo Christen für ihren Glauben ins Gefängnis gehen müssen. Und es gibt ganz viele Berichte darüber, wie Jesus sie aus dem Gefängnis rausholt, genauso wie er Silas und Paulus aus dem Gefängnis rausgeholt hat, als sie eingesperrt waren. Jesus ist nicht nur einfach der, der uns die Hoffnung gibt und die Zuversicht, dass wir, wenn wir tot sind, in den Himmel kommen, sondern er ist auch der, der jetzt mit uns lebt, der jetzt bei uns ist. In unserer Kolosserstelle, da heißt es, dass Jesus das Haupt seines Leibes ist. Und wir haben uns letztens beim Encounter-Mitarbeiter-Vorbereitungstreffen auch Gedanken über diese Bibelstelle gemacht. Und mich hat diese Stelle, diese Aussage, Jesus ist das Haupt seines Leibes, das Haupt seiner Gemeinde, das hat mich sehr angesprochen, weil mir bewusst wurde, wenn ich mir mal mich oder dich als Körper vorstelle, du bist der Kopf, also da ist ein Kopf und da ist ein Körper. Zwei Sachen haben mich an dieser Vorstellung sehr fasziniert, dass Jesus sich als den Kopf und uns als den Körper bezeichnet. Zum einen, das ist so nah, näher kann es gar nicht sein. Jesus selbst ist uns so nah, wie unser eigener Körper es uns ist. Da ist eine Einheit da. Das sind nicht zwei Teile, die getrennt voneinander sein können, sondern das ist ein Gebilde. Du bist nicht nur Teil von seiner Familie, du bist Teil seines Körpers. Und was mich daran noch fasziniert an dieser Stelle ist, wenn ich mir das vorstelle, so der Kopf, das ist der Ort, wo mein Denken stattfindet, meine Denkschaltzentrale. Und jetzt überleg dir mal, deine Schaltzentrale, wie oft wünschst du dir, dass du Schmerzen im Knie hast? Oder wie oft wünschst du dir, dass du dich schneidest? Oder wie oft wünschst du dir, dass du Krebs bekommst? Wie oft wünschst du dir, dass du irgendeine Krankheit bekommst? Wie oft wünschst du dir, dass du irgendwo eingeklemmt wirst und da gar nicht mehr rauskommst? Genauso wenig, wie du in deiner Schaltzentrale für dein Denken dir wünscht für deinen Körper, dass irgendwas Schlechtes darin passiert, genauso wenig wünscht sich Jesus für dich, dass dir was Schlechtes passiert. Und genauso wie du dich um deinen Körper kümmerst, hoffentlich gut, ich weiß, dass es Krankheitsbilder gibt, wo das nicht so ist, aber genauso wie wir auf natürliche Art und Weise uns kümmern um unseren Körper, eine Kopfschmerztablette nehmen, wenn wir Kopfschmerzen haben und irgendwelche anderen Medikamente oder den Arzt aufsuchen, wenn es ihm nicht gut geht, genauso kümmert sich Jesus auch um seinen Leib. Er ist für seinen Leib da. Und er hat die Macht, alles zu tun und Heilung zu bringen. Wir denken uns einfach nur, nehme ich Kopfschmerztablette, dann wird es schon besser. Und er ist derjenige, der die Veränderung auch gleichzeitig bringen kann. Ich werde heute ganz oft diese Bibelstelle vorlesen. 15, 16 und 17 heißt es, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Er, der über der gesamten Schöpfung steht, ist absolut fähig. Er, durch den alles erschaffen wurde, er, der über alle Macht und Gewalt herrscht, er ist fähig, deine und meine Misslichkeiten in den Griff zu bekommen, sowohl innerlich als auch äußerlich. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Er ist die Grundlage, er ist absolut fähig. Wenn du heute dich an nichts mehr erinnerst, dann erinnere dich aber daran, dass Gott fähig ist, alles zu tun und dass keine Macht größer ist als er. Jesus kam, um dich zu retten, und Jesus kam aber auch, um dein Leben hier auf der Erde schon zu verändern, um dir Perspektive zu geben, um dir Hoffnung zu geben. Er kam auch, um dich gesund zu machen. Er kam auch, um dein Leben wirklich in gerade Bahnen zu bringen. Es ist uns ganz klar, dass Gott das nicht immer in allen Fällen tut. Darauf kommen wir später gleich noch. Aber Gott ist derjenige, dem alles möglich ist. Und er kam nicht nur, um deine Ewigkeit zu sichern, sondern er kam auch, um mit dir im Hier und Heute zu sein. Und die Stelle hört einfach nicht auf, so viel mehr zu sein. In dieser Stelle geht es nicht nur um dich und um mich, sondern er geht noch viel weiter. Da drin steht, er kam, um das ganze Universum mit sich selbst zu versöhnen. Er sagt nicht einfach, ich kam, um alle Menschen zu versöhnen miteinander und mit mir, sondern da steht, dass er kam, um das ganze Universum zu versöhnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Jesus Christus am Kreuz sein Blut vergossen hat, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Jesus ist der ultimative Lösungsanbieter. Unsere Welt ist im Chaos. Wir haben Krieg, wir haben Flüchtlinge, die kommen, wir haben Kriminalitätsprobleme auf allen Ebenen. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, um das Universum zu versöhnen. Da geht es um mehr als um dich und um mich. Und da geht es auch darum, dass wir das begreifen und verstehen. Gott ist derjenige, der sich um alles kümmert. Jesus bringt alles in die richtige Ordnung. Er will alle Beziehungen, die irgendwie in einer Form, ob Natur und Mensch, ob Mensch und Mitmensch, ob Mensch und Gott, ob Natur und Gott, alles soll wieder in die richtige Ordnung gebracht werden. Das ist so viel größer und das sollte uns Mut machen, sollte mir Mut machen, über meinen eigenen Teller rauszuschauen. Ich kann euch sagen, ich habe so viel über mich und Gott nachgedacht und über dich und Gott, bis mir irgendwann klar wurde, als ich mich vorbereitet habe, das geht noch mal weiter. Das ist nicht nur einfach so, dass es den Schritt geht ins Hier und Heute, sondern es geht den Schritt weltweit, universal, alles in allem. Gott ist fähig und er wird alles versöhnen mit sich selbst. Und hier vielleicht eine kurze Erklärung. Warum heißt diese Predigtreihe so viel mehr und warum predigen wir die überhaupt? Uns ist aufgefallen, dass wir selbst und vermutlich der Rest der Christenheit oft mit so einem Tunnelblick lebt. Wir haben die richtigen Antworten auf die richtigen Fragen. Und je nachdem, in welches Camp du gehst, in welche christliche Richtung du gehst, wirst du aber unterschiedliche Antworten bekommen. So, unsere erste Antwort auf die Frage, warum kam Jesus auf die Welt, war, um uns zu retten. Und ist absolut richtig. Geh in eine andere Gemeinde und du fragst die gleiche Frage und er wird sagen, um das Königreich aufzubauen, um Kranke zu heilen und das Lahme gehen und Blinde sehen. Und es ist absolut richtig. Jesus kam, um Veränderung zu bringen auf diese Welt. Und du wirst in eine andere Gemeinde gehen und du wirst sagen, warum kam Jesus? Und sie werden sagen, um dieses ganze Chaos, das hier ist, wieder in rechte Ordnung zu bringen, um Kriege wirklich reißen, weiß nicht, wie sagt man da. Du wirst unterschiedliche Antworten bekommen. Und es gibt so viel mehr für jeden Einzelnen von uns. Und was ich heute Morgen erreichen will, ist, dass du deine erste Antwort nimmst und Gott dankbar bist dafür, dass du das erkennen durftest, dass du dann aber nicht zur nächsten Bibelstelle gehst und da deine passende Antwort drauf gibst, sondern dass du drüber nachdenkst, was steckt dahinter? Da ist so viel mehr, was kommt da noch? Für die einen heißt es gibt so viel mehr als warten bis zum Tod, für die nächsten heißt es gibt so viel mehr als Gesundheit und Glück hier im Hier und Jetzt und für die nächsten heißt es gibt so viel mehr als sich um sich selbst zu drehen, die Welt braucht Gesundheit. Gebet. Und es ist alles drei richtig und wir brauchen das ganze Bild. So für euch, wenn ihr heute Morgen, übermorgen in eurer Bibel lest und schon die passenden Antworten habt, bleibt noch mal ein bisschen länger bei der Stelle und schaut, was steht da noch drin. Fang an, deine blinden Flecke zu entdecken. Weil wir aber HDH sind und wir kennen uns und ihr kennt uns als Predigtteam, wir reden sehr viel über Ewigkeitsperspektive. und das ist wichtig. Aber da gibt es so viel mehr für uns als HDH heute Morgen zu sehen. Gott ist heute hier und jetzt am Wirken. Ich war letzte Woche in Korntal, da habe ich einen Kurs besucht zum Thema Begegnung mit Muslimen bei Yassir, der jetzt letzten Mittwoch hier im CVJM war. Und er hat einfach so Hunger gemacht auf so viel mehr. Er hat jeden Morgen Zeugnisse und Geschichten erzählt mit dem Ziel, dass wir Fürbitte tun für Flüchtlinge. Und er hat zum Beispiel von einem Muslim, ich glaube Scheich, erzählt, der war Islamist, also in einer radikalen Gruppierung, und er war gerade dabei, mit 5 Männern zusammen eine Bombe zu basteln, um die dann dementsprechend auch hochgehen zu lassen. Und dieser Mann, diese Männer waren gerade dabei, und in dem Moment, wo sie gebastelt haben, ging diese Bombe plötzlich hoch. Und all die Männer, die mit ihm in diesem Raum waren, sind gestorben bei diesem Unfall. Nur er hat überlebt. Und er hat deshalb überlebt, weil in dem Moment, als die Bombe hochging, eine weiße Hand kam, ihn geschnappt hat und ihn zum Fenster rausgeworfen hat. Und in der gleichen Nacht ist er aufgewacht, und es stand einer neben seinem Bett, der ziemlich hell geleuchtet hat und von sich behauptet hat: Ich bin Jesus Christus. Und ich bin derjenige, dessen Hand dich heute am Tag aus diesem Raum rausgeschleudert hat. Und dieser Mann hat nicht mehr lange drüber nachgedacht, hat sich hingekniet, hat sein Leben Jesus gegeben, obwohl er gar nicht wusste, was es überhaupt bedeutet. Gott greift wirklich ein. Gott tut Wunder. Nur weil wir unsere Augen davor zugemacht haben und das nicht erleben jeden Tag, heißt es noch lange nicht, dass er es nicht tut. Und ich will uns heute Mut machen, uns auch danach auszustrecken und zu erwarten, diesen Gott kennenzulernen, der nicht nur für uns in der Zukunft sorgt, sondern der auch heute schon für uns sorgt. Und dieser Mann übrigens, dieser Scheich, der dann Christ geworden ist, Yassir hat ihn gewisse Zeit später, ich weiß nicht, ein Jahr oder so, wieder getroffen, hat mit ihm gesprochen, also der hat ihm das erzählt, sie haben sich dann wieder getroffen und sie haben sich unterhalten, und der meinte so: Ja, ich war jetzt in Mekka. Und Yassir Erik fragt ihn so: warum denn in Mekka, also du bist doch jetzt Christ geworden, was hast du noch in Mekka zu suchen? Und dann meinte er: Ja, ich gehe da jetzt hin, ich habe den Koffer voller Bibeln. Und früher hat er die Muslime, die wirklich Gott gesucht haben, zum Extremismus gebracht, hat sie dazu gebracht, dass sie wirklich ihr Leben praktisch geben, um andere umzubringen. Und jetzt sucht er genau diese Männer, die wirklich auf der Suche sind, die nach Mekka gehen, weil sie einen Hunger nach Gott haben, weil sie auf der Suche sind. Und er erzählt ihnen von Jesus Christus. Und das passiert heute. Und das ist der Gott, der hier am Handeln ist, dem wir heute Morgen Lieder gesungen haben. Und er kann auch in unserem Leben handeln. Wir leben in einem Already Not Yet. Wir leben in einem, das Königreich ist schon da, aber es wird noch kommen. Das ist dieses Spagat, womit wir einfach umgehen müssen. Wir sind zwar frei von der Sünde und frei vom Fluch der Sünde, wenn wir Jesus Christus unser Leben anvertraut haben, trotzdem sündigen wir noch. Wir leben in einer Welt, in der Jesus Christus gestorben ist und gesagt hat, es ist vollbracht, und trotzdem sehen wir, dass noch so vieles im Chaos ist. Wir leben in einem already not yet, in einem bereits und noch nicht. Und was ich aber heute Morgen sagen möchte und euch Mut machen möchte: lebt nicht nur im not yet, lebt nicht nur im noch nicht, lebt nicht nur so, als ob das alles irgendwann noch kommt, sondern Jesus sagt auch, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Lebt dieses already und vergesst nicht, vor lauter not yet das already zu leben oder sogar zu verpassen. Ich möchte euch heute Morgen Mut machen, zu verstehen, dass Jesus kam, um uns zu retten, um unsere Sünde auf sich zu nehmen, eine Dankbarkeit dafür zu bringen, So wie es in unserer Bibelstelle auch heißt, freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Das wollen wir heute Morgen tun. Aber streckt euch auch aus nach diesem Gott, nach diesem Jesus, dem alles unterstellt ist, alle Mächte, alle Gewalten, durch den alles geworden ist und in dem alles sein Ziel hat. Und das gilt für heute schon. Ich möchte euch Mut machen, euch darauf einzulassen, Gott zu fragen, was möchtest du heute tun, im Hier und im Jetzt. Und das Lobpreisteam darf gerne auf die Bühne kommen. Gott, ich danke dir, dass du am Wirken bist. Ich danke dir, dass du... ja, dass du nicht derjenige bist, einfach der uns später mit offenen Armen empfangen wird, sondern dass du auch derjenige bist, der heute an uns wirkt, der heute Wunder tun kann, der heute unsere Probleme hört, der heute Lösungen schafft, der heute heilen kann. Gott, wir vertrauen dir, dass du gut bist und dass du nur Gutes für uns hast. Wir vertrauen deinem Zeitplan und wir vertrauen dir, ja, dass du es gut mit uns meinst, Gott. Danke, dass du der Kopf und wir dein Leib sind und dass du dich um uns kümmerst. Und nimm dir jetzt einfach eine Zeit, wo du einfach mit Gott ins Gespräch kommen kannst, wo du ihm die Gedanken bringst, die dir vielleicht durch den Kopf gegangen sind, jetzt in der letzten halben Stunde. Und nimm dir Zeit, auf ihn zu hören und von ihm zu hören. Nehmt das mit in die Woche, wirklich das Bewusstsein, wir leben auch im Already. Wir beginnen, beziehungsweise nicht nur wir, sondern diese Woche beginnt die Fastenzeit ab Mittwoch, 40 Tage lang bis Ostern, und wir wollen als Gemeinde HDH ganz gerne mit euch gemeinsam fasten. Wegen dem Already dürfen wir erwarten, dass Gott was tut, und wegen dem Not Yet fasten wir. Ja, das sagt zumindest Jesus. In Matthäus 9, 14 und 15, da heißt es: Dann kommen die Jünger des Johannes zu ihm und sagen, warum fasten wir und die Pharisäer oft, deine Jünger aber fasten nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, und dann werden sie fasten. Jesus geht davon aus, dass es dich und mich bewegt, dass wir hier sind in der Chaoswelt und er im Himmel ist und dass wir noch nicht vereint sind, so wie es eines Tages sein wird. Und Jesus sagt, wenn ich weg bin, wenn der Bräutigam weg ist, das ist genau jetzt zu dieser Zeit, weil er ist nicht mehr hier direkt vor dir, kannst ihm nicht die Hand schütteln. In dieser Zeit, sagt Jesus, werden sie fasten. Und das wollen wir gemeinsam tun, zusammen mit dir. Wenn du möchtest, überleg dir irgendwas, dass du fasten kannst, egal ob das Essen ist. Ich kenne Menschen, die haben schon 40 Tage am Stück Essen gefastet. Das ist was. Ob du Fleisch fasten möchtest, Süßigkeiten, Facebook, schlechte Gewohnheiten, sollte man sowieso immer fasten. Mach dir Gedanken drüber. Was möchtest du fasten? Auf was möchtest du verzichten? Fasten hat nichts mit, ich tue meinem Körper was Gutes zu tun. Man tut vielleicht seinem Körper was Gutes damit, aber darum geht es beim Fasten nicht. Fasten hat nichts damit zu tun, dass du ein paar Kilos verlierst. Das ist vielleicht ein netter Nebeneffekt, wo manch eine Frau, vielleicht auch manch ein Mann mit kämpfen muss, dass es nicht in den Fokus rückt. Fasten, beim Fasten geht es um all diese Dinge nicht. John Piper sagt, Fasten drückt den Schrei unseres Herzens aus, dass nichts auf der Welt uns zufriedenstellen kann, außer Gott allein. Fasten ist ein Hunger nach Gott, anstatt Hunger nach Essen, nach Ablenkung, Entertainment. Fasten soll ein Zeichen sein, Gott, du bist mir so wichtig, du bist mir so wertvoll, du bist alles, was ich brauche. Und aus diesem Grund verzichte ich auf das eigentlich Lebensnotwendige, weil ich weiß, du bist viel mehr, du bist das Eigentliche, was ich brauche. Und ja, es ist auch gut zu fasten, um dann Zeit zu haben für andere Dinge. Und das ist richtig, wenn du auf Essen verzichtest, dann nimm dir in dieser Zeit Zeit, um Gott zu begegnen. Aber vergiss nicht, es geht nicht nur darum, dass du Zeit bekommst, sondern es geht auch um den Gedanken hintendran. Gott, du bist mir so wertvoll. Nichts ist wichtiger als du. Ich verzichte auf alles, wenn ich nur dich habe. Und diese Haltung wünsche ich mir, dass wir sie in dieser Fastenzeit in den nächsten 40 Tagen wirklich etablieren können in unserem Leben. Und der Stefan kommt jetzt noch und gibt uns ein paar Tipps, was uns dabei unterstützen kann, täglich wirklich Gott zu begegnen.
Also wären das meine Tipps? Also ihr könnt mir vorhin einen Zettel geben, wo ein paar Sachen draufstehen. Aber bevor wir damit loslegen, ich glaube, das ist eine coole Sache, wenn ihr euch als Hausgruppe irgendwie überlegt, was könnt ihr machen, entweder als Hausgruppe oder zusammen mit irgendwie anderen Leuten, um euch gegenseitig ein bisschen, weiß nicht, zu pushen, um einfach das nicht alleine zu machen, sondern mit jemandem zusammen. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Überlegt euch das als Hausgruppe in der nächsten Woche und fangt dann zusammen an. Ich glaube, das ist cool für alle. Wenn ihr ein bisschen Input dazu noch braucht oder irgendwie ein anderes Medium, was euch vielleicht hilft, das tatsächlich zu machen und auch mehr rauszuziehen, dann haben wir ein paar Empfehlungen für euch. Ihr könnt euch von Desiring God, Website findet ihr über Google, Website mehr oder weniger von John Piper, da gibt es ein PDF-Buch, A Hunger for God, das könnt ihr euch durchlesen, da findet ihr ein paar nützliche Infos und Inputs zum Thema Fasten. Wir empfehlen euch zwei verschiedene Apps, ihr müsst vielleicht nicht beide benutzen, aber ihr könnt euch mal eine davon anschauen. Die gibt es auf jeden Fall für Android, wahrscheinlich auch für iOS, das weiß ich gerade nicht. Einmal unser täglich Brot auf Deutsch oder wenn ihr es lieber auf Englisch haben würdet, 3-Minute Retreat. Installiert die auf euer Handy, da habt ihr, ich glaube, jeden Tag eine Andacht für diese 40 Tage, um euch ein bisschen durch diese Fastenzeit zu begleiten. Und schließlich noch, wenn ihr es lieber analog haben wollt, dann haben wir die Losung dabei, die könnt ihr hinten am Welcome-Stand kaufen. Ich glaube, 3,50 Euro kostet das. Die Silke steht da. Da könnt ihr euch auch damit eindecken und zusammen mit diesen Losungen durch die Fastenzeit gehen.